온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 아웃 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda Info 419. In unserem ersten Beitrag beschäftigen wir uns mit dem Recht auf Bildung. Die Escuela Ayú Varisata, die Gemeindeschule von Varisata, wurde vor rund 80 Jahren an den Ufern des Titicacasees gegründet. Sie war die erste Schule für Indígenas in Lateinamerika. Seit 2010 ist die historische Gemeindeschule offizielles Vorbild für die Bildungspolitik in Bolivien. Unser zweiter Beitrag führt uns zu den Shuá in Ecuador. Deren Land wurde hinter ihrem Rücken an ausländische Bergbauunternehmen verkauft. Als sie sich dagegen zur Wehr setzten, schickte die Regierung das Militär. Wir berichten von einem Besuch bei den aufgewühlten Shuá-Gemeinden in der Cordillera del Cóndor. Doch zuvor kommen noch zwei Meldungen. In Argentinien wurde nach 78 Tagen die Leiche des verschwundenen Aktivisten Santiago Maldonado gefunden. Und in Mexiko hat sich María de Jesús Patricio Martínez, besser bekannt als Marichui, als erste indigene Präsidentschaftskandidatin registrieren lassen. Eine spannende halbe Stunde wünschen die Ondistas.
Onda Hinhörer. Menschenrechte in anderthalb Minuten auf den Punkt. Heute gutes Leben. Buen vivir.
Buen vivir, was könnte das sein, das gute Leben?
Gehört schon mal, ja, aber ich könnte es jetzt nicht zusammenfassend umschreiben.
Ich würde sagen, auf jeden Fall Konzerne entmachten.
Buen vivir kann man nicht direkt in die Moderne einordnen. Buen vivir kann nicht zum Beispiel mit den Indikatoren der Entwicklung messen.
Vieles wird ja bemessen nach dem sogenannten Bruttosozialprodukt.
Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt.
Das ist eine der absurdesten Ideologien, diese Wachstumsideologie.
Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Das steigt ja auch, wenn Erdbeben ist, weil man dann wieder mehr produziert, dann wird das Wachstum erhöht.
Gutes Leben ist natürlich eine unreichende Übersetzung von Summa Causae oder Summa Camaña.
Und auch so recht so nicht nur der Menschen, sondern auch von Mutter Natur und so wieder mit einbezieht.
Die Natur nicht als Ressource wahrgenommen ist und deswegen nicht sozusagen zur Wachstum oder zur Akkumulation von Kapital benutzt werden kann.
Glaubst du, dass die Natur Rechte hat?
Ja, glaube ich schon. Weil wir brauchen ja auch die Natur, um zu leben.
Menschenrechte sind ein Muss. Und gelten auch für die Natur. Onda Hinhörer. Argumente, Infos und Straßenumfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Onda Info. Nachrichten.
Argentinien. Nun ist es traurige Gewissheit. Der verschwundene Aktivist Santiago Maldonado ist tot. Am 17. Oktober wurde im Fluss Chubut im Süden Argentiniens eine Leiche gefunden. Drei Tage später bestätigte Sergio Maldonado, der Bruder des Verschwundenen, den Verdacht. Ja, es handelte sich dabei zweifelsfrei um Santiago Maldonado.
Lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos
Der 28-jährige Aktivist galt seit dem 1. August als vermisst. An diesem Tag war die argentinische Gendarmerie gewaltsam gegen eine Protestaktion der indigenen Mapuche vorgegangen, an der sich Maldonado beteiligt hatte. Zeuginnen berichteten, dass sie auf der Flucht vor Polizeieinheiten den Fluss durchqueren mussten. Santiago Maldonado, der nicht schwimmen konnte, sei dies nicht gelungen. Sein Bruder Sergio sagte, dass nun die Autopsie der Leiche beginnen werde, von der man sich eine weitere Aufklärung der Geschehnisse erhoffe.
A partir de ahora empieza el peritaje, la autopsia quiero decir, y en unos días ya va a estar el resultado final.
Und auch der Umstand, warum die Leiche erst beim vierten Durchsuchen des gleichen Flussabschnitts gefunden wurde, bleibt aufzuklären. Am Freitag, den 20. Oktober, gingen tausende Menschen in Buenos Aires und anderen Städten auf die Straße, um für Gerechtigkeit und die Aufklärung über die Umstände des Todes von Maldonado zu demonstrieren. Viele forderten den Rücktritt von Innenministerin Patricia Bullrich, die jegliche Beteiligung der staatlichen Sicherheitskräfte an Maldonados Verschwinden stets ausgeschlossen hatte. Doch auf die argentinischen Wahlen am Sonntag, den 22. Oktober, bei der ein Teil der Abgeordneten in Parlament und Senat neu besetzt wurde, hatte der Fall offensichtlich nur wenig Einfluss. Das Regierungsbündnis Cambiemos unter dem rechtskonservativen Präsidenten Mauricio Macri ging als stärkste Kraft mit Stimmengewinnen daraus hervor.
Mexiko. Am Samstag, den 7. Oktober, ließ sich Maria de Jesus Patricio Martinez als unabhängige Kandidatin für die Präsidentschaftswahlen 2018 registrieren. Beim Verlassen der nationalen Wahlbehörde erklärte die von ihren Anhängern Marichui genannte Patricio Martinez, dass sie nicht als eine weitere Einzelkandidatin zur Wahl antritt. Vielmehr kandidiere sie als Sprecherin des indigenen Regierungsrates CIRGE, welcher kollektiv die Interessen der indigenen Bevölkerung Mexikos vertritt. Ende 2016 beschlossen VertreterInnen der Zapatistischen Armee zur Nationalen Befreiung, EZLN, und des Nationalen Indigenen Kongresses, CNI, einen basisdemokratisch gewählten Regierungsrat, den Consejo Indígena de Gobierno, einzurichten. Dieser soll Mexiko aus der aktuellen schweren Krise führen. Auf der konstituierenden Versammlung des CIRGE im Mai dieses Jahres wurde neben den Mitgliedern des Regierungsrates auch Patricio Martinez als Präsidentschaftskandidatin bestimmt. Mit der Nominierung einer indigenen Präsidentschaftskandidatin wollen CNI und EZLN sichtbar machen, dass Millionen MexikanerInnen mit indigenen Wurzeln marginalisiert und diskriminiert werden, von politischen Ämtern ausgeschlossen sind und in extremer Armut leben. Nach dem Willen der beiden Organisationen soll der indigene Regierungsrat den sozialen Zusammenhalt im Land wiederherstellen und die Belange der indigenen Bevölkerung mehr in den Mittelpunkt der Politik rücken. Unmittelbar nach ihrer Registrierung als Präsidentschaftskandidatin trat Patricio Martinez eine Rundreise durch die zapatistischen Unterstützergemeinden im Chiapas an. Zufällig fiel zeitgleich mit ihrer Ankunft in den besuchten Regionen das Mobilfunknetz aus. Von Seiten des indigenen Regierungsrates wird vermutet, dass das Netz abgeschaltet wurde. Denn Marichui hat noch eine große Hürde für die Zulassung zur Präsidentschaftswahl 2018 zu nehmen. Innerhalb von 120 Tagen muss sie gut 800.000 Unterschriften von wahlberechtigten UnterstützerInnen sammeln. Die Registrierung der Unterschriften erfolgt über eine Handy-App, für deren Nutzung ein funktionierendes Internet benötigt wird.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Die Escuela Ayuvarisata, die Gemeindeschule von Varisata, wurde vor rund 80 Jahren von den Pädagogen Elizardo Pérez und Avelino Signani an den Ufern des Titicacasees gegründet. Ein knappes Jahrzehnt blühte die indigene Schulbewegung in Bolivien, bis es den Großgrundbesitzern zu gefährlich wurde und die selbstverwalteten Schulen wieder geschlossen wurden. Heute entdecken die Bolivianer ihre pädagogischen Wurzeln und die Escuela Ayuvarisata wieder.
Ein Schulhof in Achucaya, einem Dorf im bolivianischen Hochland, unweit von der Metropole La Paz. Erzieherin Maria Eugenia schaut einem halben Dutzend Kindern zu, wie sie eine Stellwand aufbauen. Heute findet in der Dorfschule Canyuma ein Workshop über gute Ernährung statt. Und Maria Eugenia hat ihn organisiert. Eifrig versuchen sich die Schüler an dem Aufbau der Wand.
Es ist eine gute Übung für die Kinder. Eigentlich ist es die Wand für das Puppentheater. Aber heute verwenden wir sie als Pinnwand zum Anheften von Informationen. Die Kinder lernen, die Wand aufzubauen und Verantwortung zu übernehmen. Deswegen mische ich mich nicht groß ein in den Aufbau. Ich möchte, dass sie es allein übernehmen.
Maria Eugenia arbeitet in einem Projekt, das Schulen zu partizipativen Lernorten machen will. Die Idee, nicht im klassischen Unterricht lernen die Kinder, sondern in der Praxis und im Spiel. Insbesondere bei Kindern mit Lernschwierigkeiten hilft diese Methode, gute Ergebnisse zu erzielen. Zum Konzept gehört auch, dass die Eltern und die Dorfgemeinschaft in die Arbeit mit einbezogen werden.
Wir haben uns alle verpflichtet, für die Schulgemeinschaft zu arbeiten und dafür, dass sie sich gut entfaltet. Es ist nicht mehr so wie früher, als die Arbeit mit den Kindern allein den Lehrkräften überlassen wurde. Jetzt ist es eine gemeinschaftliche Aufgabe und wir wollen diese Gemeinschaft stärken. Deswegen organisieren wir solche Workshops, die zu einer Bewusstseinsbildung beitragen und zu gemeinsamen Lösungen führen.
Schule als Ort der Gemeinschaft und Bildung als gemeinschaftliche Aufgabe. Das sieht auch das 2010 in Kraft getretene bolivianische Bildungsgesetz vor. Schule soll nicht nur aus Tischen und Bänken bestehen, auf denen sich die Penela drücken, um vorne vom Lehrer den Inhalt eingehämmert zu bekommen. Sie soll zu einem Ort werden, an dem Schüler, Eltern und Lehrer sich begegnen und sich gegenseitig Dinge beibringen, möglichst praxisnah. Noel Aguirre, Staatssekretär im Bildungsministerium.
Es geht darum, Schule in Bolivien zu einem Ort zu machen, der sich mit der Gemeinschaft verbindet. Das Klassenzimmer muss dabei umgewandelt werden. Die Schule muss sich öffnen und zu einem sozialen Ort werden. Um das zu ermöglichen, müssen die Akteure aus der Gemeinde mit anpacken und sie müssen mitbestimmen können, damit relevante lokale Themen, wie zum Beispiel Ernährungssicherheit, Umweltschutz oder Aspekte der Sicherheit, Gegenstand des Lernens werden. Hier soll die Schule in einen Dialog mit der lokalen Zivilgesellschaft treten und das Klassenzimmer als Lernort öffnen. Die Idee ist es, Schule und Gemeinde miteinander zu verbinden.
Schule soll ein produktiver, sozialer und gemeinschaftlicher Ort sein. So heißt es im Gesetz, das die Namen der Pädagogen Avelino Signani und Elizardo Perez trägt. Die beiden gründeten vor gut 80 Jahren die Escuela IU, die genau so funktionierte. Es war die erste offizielle indigene Schule Boliviens. In Varisata, einem Dorf in der Nähe des Titicacasees. Victor Cadenas von der Universität in La Paz hat über die Varisata-Schule geforscht.
Es war das Zusammentreffen zweier Erfahrungen, dem Bildungseifer von Elizardo Perez, der aus La Paz kam, und die Bildungserfahrung von Avelino Signani und seiner im Geheimen betriebenen Schule für Indigenas. In der neuen Schule in Varisata verschmolzen die beiden pädagogischen Ansätze, der städtische und der vom Land.
Bis Anfang der 1930er Jahre sah das bolivianische Bildungssystem keinen Schulbesuch für die indigene Mehrheitsbevölkerung vor. Sie sollten auf den Ländereien ihrer weißen Herren dienen. Und dafür musste man, so Ansicht der Regierenden, keine Schule besuchen. Schulbesuch war damals für Indigenas ein konspiratives Unterfangen. Die Organisation von Unterricht auf dem Land war verboten und für Lehrer, die heimlich Kinder von sogenannten Indios unterrichteten, drohten harte Strafen. Elizardo Perez, der als städtischer Pädagoge einen guten Draht zum Bildungsministerium hatte, gelang es, den Minister zu überzeugen, gemeinsam mit dem Landlehrer Avelino Signani einen Versuch zu wagen. 1931 eröffnete die erste indigene Schule in Varisata ihre Tore. Dorfbewohner Walter Kiespe war damals 7 Jahre alt. Er erinnert sich.
Damals haben wir aus den Chichipa Lehm geholt. Es gab einen Ofen und dort gab es Wannen. Zwei Schüler stampften in den Wannen den Lehm und sangen dabei das Lied der kleinen Hühner. So habe ich damals gelernt.
Der Pädagoge Avelino Signani baute die Schule auf der Kultur der Aymara auf. In der indigenen Kultur spielt die Gemeinschaft eine zentrale Rolle. Individualismus ist verpönt. Gemeinschaftliches Arbeiten für Gemeindeprojekte, gegenseitige Unterstützung bei der Ernte oder bei Bauarbeiten, der gerechte Tausch und basisdemokratische Prinzipien sind wichtige Pfeiler in der Kultur vom Titicacasee. Die Schule in Varisata griff diese Werte auf und stellte sich selbst in den Dienst der Gemeinde. Für die Soziologin Yvette Mejia etwas ganz Neues in Bolivien.
Varisata war deswegen innovativ, weil die Schule auf den Traditionen der Indigenas aufbaute. Also es wurde nichts neu erfunden, sondern es gab bereits alles dort. Die Solidarität, die gegenseitige Hilfe, der Aini, die Minka, die Utawawa. Es gab das Parlament der Weisen, die kulturelle Identität der Aymara, alles war da. Die Schule baute auf diesen Prinzipien auf.
Auf der anderen Seite war Elizardo Perez darauf bedacht, dass die neue Schule auch einen wirtschaftlichen Nutzen hatte. Sie spiegelte auf der einen Seite die Kultur der Aymara wider und war gleichzeitig ein Ort der Produktion. Sie sollte den Kern der lokalen Ökonomie bilden, die Selbstversorgung sicherstellen und das lokale Handwerk stärken und weiterentwickeln. Der ehemalige Varisata-Schüler Patrick Miranda erinnert sich.
Selbstversorgung war die Philosophie. Wir haben Kartoffeln, Weizen und Bohnen im Überfluss produziert. Damit versorgten wir die Schüler, die im schuleigenen Internat lebten. Die meisten Lebensmittel wurden nicht geliefert. Wir haben sie selbst produziert.
So wie Patrick Miranda lernten die Schüler neben dem Unterricht auch beim Arbeiten auf dem Feld oder bei der Teilnahme an Versammlungen. Die Schule war Teil der Gemeinde. Für die indigene Gesellschaft, die bis dahin ein Leben im Verborgenen fristete, war Varisata wie ein Befreiungsschlag. Durch die Schule blühten nicht nur Handwerk und Landwirtschaft auf, sondern auch die indigene Kunst. Die Wandmalereien und Skulpturen, aber auch die Gedichtbände auf Aymara zeugen bis heute von dem Erwachen des indigenen Bewusstseins, wie Elizardo Perez es nannte. Doch der Erfolg rief auch seine Gegner auf den Plan. Für die Großgrundbesitzer waren die Indios Leibeigene und ihre Emanzipation wollten sie nicht zulassen.
Die Großgrundbesitzer wollten die Indios erziehen, um sie besser ausbeuten zu können. Aber Elizardo Perez machte bei dem Spiel nicht mit. Er wollte Bildung, um die Indigenas zu befreien, weil er die Menschenrechte für die indigene Bevölkerung durchsetzen wollte. Und das wurde bekämpft. Das geschah nicht nur in Varisata, sondern auch in den anderen Schulen, die in den folgenden Jahren für Indigenas entstanden.
Als 1940 Präsident Hermann Busch verstarb, der hinter dem Projekt der Varisata-Schule stand, nutzte die Landelite den Moment. Die Schule und ihre knapp ein Dutzend Ableger, die sich mittlerweile gegründet hatten, wurden geschlossen. Teilweise gewaltsam.
Es kam sogar zu Massakern unter der Bevölkerung. In Casarave wurden 300 Indigenas mit Winchester-Gewehren einfach niedergeschossen.
Doch bis heute ist die Gemeindeschule von Varisata, die Escuela Ayu, wegweisend. Insbesondere für den ländlichen Raum. Das Modell wurde in den 1940er Jahren vor allem von Mexiko und Peru übernommen und dort im großen Stil umgesetzt. In Bolivien selbst gibt es erst seit etwa 20 Jahren wieder Versuche, die Erfahrungen aus Varisata zu neuem Leben zu erwecken. Wie diese aussehen können, das zeigen Projekte wie auf dem Schulhof von Canyuma, wo die Kinder ihre Stellwand inzwischen aufgebaut haben. Der Workshop über gute Ernährung, zu dem Schüler, Lehrer, Eltern und Dorfbevölkerung herzlich eingeladen sind, kann beginnen. In Ecuador hat die Regierung große Flächen der Gebirgskette Cordillera del Condor im Südwesten des Landes an Bergbauunternehmen verkauft, die dort Kupfer und Gold abbauen wollen. Nach Ansicht von Umweltorganisationen drohen irreparable Schäden in dem sensiblen Ökosystem. Und die dort lebenden indigenen Shuar befürchten den Verlust ihrer Lebensgrundlage. Nachdem im August 2016 das erste Dorf geräumt wurde, ist der Konflikt eskaliert. Die Regierung rief den Ausnahmezustand aus und schickte das Militär. Ein Besuch bei den aufgebrachten Dorfgemeinschaften der Shua, die sich gegen den Bergbau wehren.
Im Gemeindesaal des Shua-Dörfchens Wapis geht es hoch her. Die einen wollen verhandeln, die anderen kämpfen. So wie der kräftige junge Mann, der sich in traditioneller Kleidung auf seine Vorfahren besinnt. Die Shua waren Krieger, lebten von der Jagd und verarbeiteten ihre Feinde zu Schrumpfköpfen. Das ist lange vorbei, aber ihre Lebensgrundlage ist noch immer hier im Wald, als dessen Hüter sie sich sehen. Benicio Nankamai, der Dorfvorsteher, wirkt überfordert und lächelt unsicher. Aber schließlich zeigt er sich doch entschlossen.
Wir wollen in Frieden leben. Wir wollen, dass die Regierung auf uns hört und die Konzession widerruft. Und wir werden unermüdlich unser Gebiet verteidigen.
Das kleine Dörfchen Wapis liegt im Südwesten Ecuadors in der Condor-Kordillere. Hier leben die indigenen Shuar. Im Dezember konnten sie nur durch die Blockade der einzigen Brücke verhindern, dass das ecuadorianische Militär in ihr Dorf eindringt. So ist Wapis das Schicksal des Nachbardorfes vorerst erspart geblieben. Regenwolken hängen in den malerischen Bergen der Condor-Kordillere. Unten rauschen die grauen Fluten des Rio Zamora. Von Wapis bis ins Nachbardorf Tsuntsuin führt nur ein kleiner Pfad durch knietiefen Schlamm steil bergauf. Nach 5 beschwerlichen Stunden gelangt man endlich an eine Lichtung, auf der ein paar schlichte Holzhäuser mit Wellblechdächern stehen. Das Dörfchen Tsuntsuin hat nur ein paar Dutzend Einwohner. Kinder rennen rum, Hühner gackern, ein Hund kläfft. Ansonsten ist es ruhig. Doch am Abend des 18. Dezember war es mit der Ruhe vorbei. Die etwa 40 Einwohnerinnen und Einwohner wurden von Hubschraubern und Schüssen aufgeschreckt. Hunderte ecuadorianische Soldaten drangen vom Nachbardorf San Carlos nach Tsuntsuin vor. Maria, eine schüchterne, alleinstehende Frau, sitzt bei Kerzenlicht in ihrer Hütte, umgeben von ihren 3 Kindern. Stockend erzählt sie, was damals geschehen ist.
Die Soldaten sind gekommen und wollten hierher, nach Tsuntsuin. Die Hubschrauber haben die Kinder erschreckt. Das ganze Dorf hatte Angst. Ich wollte das Haus nicht zurücklassen, aber alle anderen sind geflohen. Die Soldaten kamen und schossen um sich. Also habe ich meine 3 Kinder geschnappt und bin in die Berge, um 1 Uhr nachts. Der Weg war sehr schwer. Ich musste die Kinder hinter mir herziehen. Wir haben alles zurückgelassen. Die Tiere, meine Töpfe, alles.
Was war passiert? Im Jahr 2012 hat die ecuadorianische Regierung 41.000 Hektar, eine Fläche fast halb so groß wie Berlin, an die chinesische Staatsfirma EXA verkauft. Doch es ist umstritten, ob das Land überhaupt hätte verkauft werden dürfen. Denn die Shuar, die zweitgrößte indigene Gemeinschaft Ecuadors, sehen den größten Teil des Gebietes als ihr angestammtes Land an. Im Nachbartal von Tsuntsuin hatten einige Familien der Shuar 2006 das Dorf Nankins errichtet. Ein Gericht erklärte die Siedlung für illegal, aber die Shuar blieben. Im August 2016 eskalierte der Konflikt, als Nankins von hunderten Polizisten und Soldaten geräumt und zerstört wurde. Den Indigenen wurde nur 1 Stunde Zeit gegeben, um ihre Häuser zu verlassen. Der ehemalige Dorfvorsteher José Sanchim erinnert sich.
Wir wurden über die Räumung nicht informiert. Am Morgen kamen 1500 Polizisten und Militärs. Wir haben keinen Widerstand geleistet. Sie fingen an, die Häuser zu zerstören. Meins hatte 2 Etagen. Alles wurde dem Erdboden gleichgemacht. Sie gaben uns $5, um ins nächste Städtchen zu kommen. Die Kinder waren von dem ganzen Militär traumatisiert. Wir haben alles verloren.
Das ehemalige Nankins wurde zu einem Bergbaucamp und heißt jetzt La Esperanza, die Hoffnung. Mit den Stacheldrahtzäunen, Sandsäcken, Soldaten und Wachtürmen sieht es eher wie ein Gefangenenlager aus. Von hier aus sollen einmal 60.000 Tonnen Erdreich abgebaggert werden. Doch die Shuar haben nicht aufgegeben. Mehrfach protestierten sie vor dem Camp, mal friedlich, mal gewaltsam. Im November gelang ihnen sogar die kurzzeitige Wiederbesetzung. Die Shuar sagen, sie kämpfen um ihr rechtmäßiges Land. Die Regierung sagt, es sei kein Land der Shuar und der Verkauf an die chinesische Bergbaufirma sei legal. Am 14. Dezember 2016 wurden bei Auseinandersetzungen mehrere Soldaten verletzt. Ein Polizist starb durch den Schuss aus einer großkalibrigen Waffe. Die Shuar bestreiten, solche Waffen zu besitzen. Doch der damalige Präsident Rafael Correa war außer sich.
Die meisten Shuar sind friedliche Menschen. Doch es gibt ein paar gewalttätige Gruppen, die das Recht in ihre eigenen Hände nehmen wollen. Radikalisierte Gruppen, die ein Shuar-Reich gründen wollen und nicht an einen modernen Staat glauben. Sie können sich für noch so alteingesessen halten, aber dieses Land hat nie den Shuar gehört.
Die Regierung verhängte den Ausnahmezustand über die gesamte Provinz Morona-Santiago und schickte die Armee. Die Soldaten räumten mehrere Dörfer auf der Suche nach mutmaßlichen Verantwortlichen. Inzwischen sind über 60 Männer angeklagt, manche wegen Mordes, andere wegen des Aufrufs zur Gewalt. Einige sind in Haft, andere verstecken sich noch immer in den Bergen. Ein Dorfbewohner, der sich Clemente nennt, ist aufgebracht.
Wir Shua werden misshandelt und verfolgt. Wir können hier nicht weg, nicht mal zum Einkaufen. Wenn ein Hubschrauber kommt, verstecken sich die Kinder. Deshalb wollen wir, dass die internationale Gemeinschaft uns hilft. Wir wollen keine Umweltzerstörung. Die chinesische Bergbaufirma will uns den Raum zum Leben nehmen. Das werden wir niemals zulassen. Wo sollen denn unsere Kinder hin?
Contaminación bastante. ¿Dónde va a ir aquí nuestra gente, nuestros hijos?
Erst nachdem die Regierung Ende Februar den Ausnahmezustand aufgehoben hatte, kehrten die meisten geflohenen Dorfbewohner langsam wieder zurück. Sie fanden ihre Häuser geplündert oder verwüstet vor. Nur 90 Kilometer südlich von Tsunsuim liegt das Dorf Tundaime. Hier hat die Mine El Mirador ihre Arbeit bereits aufgenommen, betrieben vom selben chinesischen Konsortium. Seitdem haben die Shuar einen Haufen Probleme. José Tendeza war zunächst selbst Mitarbeiter der Bergbaufirma, bis er schließlich zu einem ihrer einflussreichsten Gegner wurde. Am 2. Dezember 2014 fand man ihn ermordet im Rio Zamora. Zwei Mitarbeiter der Firma wurden angeklagt, doch der Fall ist bis heute nicht gelöst. Jetzt steht sein jüngerer Bruder Carlos Tendeza ratlos an der Straße. Ständig rasen Kipplaster vorbei. Nach dem Mord an seinem Bruder ist es nun seine Aufgabe, für den Schutz der Umwelt in seiner Gemeinde zu kämpfen. Aufgebracht macht er seinem Ärger Luft.
Die Situation hier mit dem Bergbau ist so schlecht. Vorher hat es diese sozialen Konflikte und Umweltprobleme nicht gegeben. Der Fluss ist verseucht. Es ist eine Katastrophe. Die Regierung nimmt uns nicht ernst. Dabei gibt es doch Gesetze für uns Indigene, aber die Regierung gesteht uns unsere Rechte nicht zu. Sie haben gesagt, wir seien Terroristen, wir seien Eindringlinge, aber wir sind keine Eindringlinge. Wir sind die Hüter dieser Mutter Erde, der Pflanzen und des Wassers. Wir haben jedes Recht, um unsere Stimme zu erheben.
Carlos Tendeza bekommt Unterstützung von Umweltschutzgruppen und Menschenrechtsorganisationen. Denn die Verfassung von 2009 enthält mehrere festgeschriebene Rechte für die Umwelt und für die Indigenen. Die neue Regierung unter Lenin Moreno vertritt weiter die Ansicht, das umstrittene Gebiet habe nicht den Shua gehört und sei deshalb legal verkauft worden. Außerdem seien die Leute vorher konsultiert worden. Doch scheint die neue Regierung etwas vom konfrontativen Kurs Rafael Correas abzurücken. Das ecuadorianische Umweltministerium hat ein Statement geschickt, in dem es heißt:
Präsident Lenin Moreno hat betont, dass er für alle regieren werde und dass seine Regierung offen für den Dialog sei. Außerdem werde die Regierung keine Entscheidung treffen, ohne vorher mit den Indigenen und Afro-Ecuadorianern gesprochen zu haben. Das Bergbauministerium arbeitet an einer Reform des Bergbaugesetzes in Bezug auf eine vorhergehende Konsultation. So soll die verantwortungsvolle Entwicklung dieses wichtigen Produktionszweiges sichergestellt werden.
Und das ist wahrscheinlich der einzige Aspekt, den die Regierung Ecuadors und die Shuar gemeinsam haben. Die Hoffnung, dass es in Zukunft besser wird. Moreno hat eine Befragung der Bevölkerung durchführen lassen und scheint tatsächlich dialogbereiter zu sein. Das muss er auch, denn sein Wahlsieg war denkbar knapp. Es ist jedoch mehr als fraglich, ob das reicht, um eine Alternative zum Extraktivismus zu suchen und, mehr noch, bestehende Verträge wieder aufzukündigen. Die Indigenen Ecuadors machen jedenfalls weiter Druck. Einige werden im November auch zum Weltklimagipfel nach Bonn reisen und ihr Anliegen dort vortragen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.